Kaffee Margot.
Hallo Gregor.
Hallo Chris.
Na? Wie geht's dir?
Mein Rücken ist ein bisschen verknödelt, aber sonst ist ganz gut.
Ah ja. Guck mal, was passiert.
Wie geil. Also Chris und ich sehen uns ja nicht nur, wenn wir Podcasts aufnehmen. Ne? Eigentlich habe ich das Chris ja viermal erzählt, aber es ist schön, wie du fragst. Ich war im Bett und habe geschlafen und dann bin ich aufgewacht und dann war ich wie sagt man das? Verknödelt ist immer noch nicht das richtige Wort. Ne?
Ja, hast du noch nicht rausgefunden, gell? Was im Schwäbischen das richtige Wort wäre.
Ja. Ich weiß es auch in keinem Dialekt. Also ich habe, ich habe mal
verknotet
gesagt, aber das gibt's nicht. Aha. Verrenkt. Ich bin, glaube ich, einfach verrenkt.
Verrenkt.
Ja.
Verrenkt.
Verrenkelt.
Ich würde auch so sagen können. Verrenkt.
Also ein starkes
Nee, ich finde es super. Weil ich merke immer, wie ich hier für mich gefühlt breitestes Schwäbisch von mir gebe. Und ich finde es immer so schön, die nordische Sprache.
Ja, aber ich glaube, das ist ja, ja. Wenn, also ich kann das bei mir auch nicht hören, ob da was, aber nach außen hin wirkt das wahrscheinlich höchst sympathisch, was hier zwischen uns so schwingt. Oh, apropos, neulich habe ich mit jemandem aus Baden gesprochen und habe mich an ein Zitat erinnert, das mir in Weimar mal zugetragen wurde.
Mhm.
Da hieß es, man ist badisch oder unsympathisch. Das kannte diese Person aber noch nicht. Und dann war es plötzlich eine höchst awkwarde Situation. Naja, ich fand es witzig, sieht dann irgendwann aus. Naja, Mensch.
Okay.
So, jetzt sind wir voll, jetzt sind wir schon drin. Also, erstmal.
Folge 3, oder?
Folge 3 wahrscheinlich, ja. Mhm. Wer weiß das schon noch? Bei den hunderten von Folgen, die jetzt.
Ja, du bist
ja, aber also vielleicht zuallererst mal vielen Dank an all das Feedback, das wir jetzt schon bekommen haben.
Mhm.
Chris und ich sind. Also ich sage das jetzt mal für mich, aber du darfst gerne widersprechen oder zustimmen. Ich schaue so halbstündig in unsere Podcast-App und gucke, wie viele Leute es schon gehört haben und was so an Feedback ist und auf welchen Plattformen wir sind und so. Ich bin heiß, muss ich mal sagen.
Du bist heiß, Hammer. Ich verspüre schon auch eine Euphorie und Aufgeregtheit.
Cool.
Ich gucke jetzt noch nicht so oft da rein. Vielleicht auch ein schlechtes Gewissen. Ich hoffe, es entsteht in dir nicht das Gefühl, dass das mir jetzt nicht so wichtig wäre.
Nee.
Ich freue mich auch über das Feedback und über das... wenn uns Menschen, die das hören, mitteilen, was das mit ihnen macht und auch aus ihren Lebensrealitäten dann Feedback geben.
Ja,
genau.
Ja, das fand ich auch schön, mit so einem persönlichen Bezug dann.
Ja, ja. Voll spannend.
Ja. Mhm. Richtig gut. So, und ja, jetzt sind wir ja bei Folge 103. Und wir haben hier, ich habe so eine Tafel in der Wohnung, wir haben gerade mal gebrainstormt und es ist gar nicht genug Platz für die Themen, die wir alle so in uns tragen.
Voll schön.
Was ist heute unser Thema?
Wir müssen uns noch eine ganze Weile zuhören.
Ja.
Ihr wollt, ihr müsst gar nichts.
Aber natürlich. Wir sind schon auch traurig, natürlich, wenn ihr es nicht tut.
Mhm.
Apropos, ihr könnt uns auch folgen auf Spotify. Naja, und so weiter und so fort. Die ganze Werbephase kennt ihr schon.
Genau. So, ja, also ich hätte Lust, über das Thema Leistungsdruck in der Musik zu sprechen.
Yes.
Um da mal, keine Ahnung, so einen Bezug zu kriegen zu uns als Schlagzeugern.
Ja.
Und mich interessiert voll die Frage, woher kommt dieser Leistungsdruck in der Musik?
In der Musik generell oder im Instrumentalunterricht?
Ja, vielleicht, genau. Vielleicht in meiner Lebenswelt oder Realität dreht sich es eben mehr um den Instrumentalunterricht, weil ich beobachte eben, wie die Kids oder unsere Schülerinnen und Schüler teilweise total gestresst sind von diesem Erwartungsdruck.
Ja.
Der Unterricht ist nichts wert, wenn nicht zu Hause geübt wird oder so. Und ich frage mich, woher kommt das? Also woher kommt es, dass wir das Gefühl haben, unser Leistungsbild, was jetzt in der Gesellschaft herrscht, so auch auf die Musik zu übertragen? Und das ist genau, woher kommt das? Warum ist es sowas? Ist es jetzt noch sinnvoll oder tun wir uns damit gar keinen Gefallen? Und so, da würde ich mich voll gerne drüber unterhalten.
Ja, finde ich auch ein spannendes Thema. Und ich merke gerade jetzt, dass ich meine Schüler manchmal, also ich sage Schüler, weil ich ausschließlich Schüler und keine Schülerin mehr habe, leider, dass ich manchmal meine Schüler frage, ob sie zu Hause geübt haben und in dem Moment schon denke, nee, das will ich eigentlich gar nicht fragen.
Mhm.
Und dann auch immer gleich sage, also ist auch nicht schlimm, wenn nicht, ne? Nur mal so Interesse halber. Fragst du das überhaupt noch oder gar nicht mehr?
Ich habe mir letztens sogar schon überlegt, ob ich es verbiete, das zu üben.
Boah, cool, damit sie es tun.
Nee, sondern gedacht, hey, ihr dürft spielen. spielen und wenn weißt, ihr sollt an einem Instrument spielen und wenn es euch irgendwas interessiert, dem auch nachgehen, so, aber wehe, du übst das, was wir jetzt im Unterricht gemacht haben.
Ja. Cool.
Genau, ich glaube, die Schülerinnen und Schüler oder das, keine Ahnung, die natürliche Eigenschaft von unserem Hirn, wurde mir mal gesagt, ist das Lernen, ist wie für die Lunge das Atmen quasi so. Und als die Kinder bringen das ja voll mit am Anfang. Ich frage ja ständig, warum, wieso, weshalb und haben so eine Euphorie und wollen lernen und haben da auch Lust dran. Und irgendwann, wenn sie in die Schule eintreten, so verschwindet das irgendwie so oder geht es irgendwie verloren. Und ich habe das Gefühl, wir tun uns damit keinen Gefallen. Genau, so eine Erwartungshaltung da, die man aus der Schule kennt, aus der normalen Schule, dann auch auf die Musik zu projizieren. Und ich frage mich, was könnte da ein besserer Weg sein? Und wie können wir eben Räume aufmachen, wo die Schülerinnen und Schüler sich frei entfalten können und das machen können, was sie Lust haben. Also
ja, das finde ich ja ganz interessant mit der Idee, das Üben zu verbieten, weil ich jetzt auch gerade... Ich habe ja eine überschaubare Menge an Schülern, sag mal. Und da gibt es welche, bei denen ich denke, ja, das ist eine gute Idee. Bei anderen, aber gerade die bei den Erwachsenen, denke ich, nee, Moment, weil ich da auch deutlich ambitioniertere Schüler habe. Also einfach jetzt nicht aus Ambitionen, die wollen mehr, sondern die kennen ja nun diese, die haben sich mit, glaube ich, einer anderen Erwartungshaltung angemeldet zum Unterricht und die wollen ja vorankommen und haben an sich selber so einen Leistungsanspruch, den man jetzt auch hinterfragen könnte. Aber darum geht es mir noch gar nicht, sondern... dass wenn ich mit denen etwas Neues erschließe oder wir einen neuen Song versuchen, einen neuen Rhythmus oder etwas eben etwas Anspruchsvolleres, dann ist es oft so, dass sie im ersten Moment noch nicht so recht zu einem Ergebnis kommen und dann relativ schnell an eine Frustrationsgrenze stoßen, wo ich auch meistens, also ich glaube, meine Hauptaufgabe da ist immer zu sagen, nee, gib dir Zeit, warte mal ab, in 5 Minuten kannst du das plötzlich, ohne dass du was tun musstest, was wahnsinnig faszinierend ist, finde ich, beim Musiklernen generell. Wo ich dann aber auch häufig sage, dass aus meiner Erfahrung heraus, das reicht, wenn man jetzt, wenn sie sagen, ich habe Montagsunterricht, wenn sie es da noch nicht schaffen, dann sage ich, naja, wenn du am Mittwoch und am Freitag dich jeweils 10 Minuten hinsetzt, dann verspreche ich dir, du kannst es am kommenden Montag. Weil das bei mir eben so war. Und da glaube ich, dass es denen dann auch mal ein gutes Gefühl geben kann, hier üb und hier ist so eine kleine Handlungsanweisung und keine Angst, das Ding ist überhaupt nicht zu groß für dich, das kriegst du hin. Also, dass da eine Übung auch eine Motivation sein kann. Aber das stimmt, eine Motivation hin zum Erreichen des Ziels, also doch wieder mit Leistungsanspruch, aber selbstgestelltem. Vielleicht ist das der Unterschied zu Kindern als Schülern.
Ja, die Freiwilligkeit.
Ja.
Ja, jetzt bei Erwachsenen genau ist es eine freiwillige eigene Entscheidung.
Ja.
Und bei den Kids wäre jetzt eine Hypothese zu sagen, ja, also die haben schon eine Begeisterung für das Instrument so anfangs, aber dann legt sich irgendwann so ein Erwartungsdruck drauf, der aber von außen drauf projiziert wird, würde ich jetzt sagen. Und das frage ich mich jetzt, woher kommt das, dass die Eltern zum Beispiel das Gefühl haben, ja, das, der Unterricht ist nichts wert, wenn das Kind zu Hause nicht übt oder so. Weißt? Kommt das aus eigenen Erfahrungen von früher? Ich sage jetzt mal, eine Hypothese wäre, was mir letztens jemand gesagt hat, dass man halt das kennt von früher, dass man eben so ein schlechtes Gewissen gegenüber seinem eigenen Lehrer hatte, wenn man nicht geübt hat. So kenne ich ja selber. Ich bin immer zum Unterricht gegangen, ja, scheiße, schon wieder nicht geübt und jetzt. Oh.
Und das hatte man eigentlich jeden Tag in der Woche, ne? Einmal ist Schlagzeugunterricht, dann gehst du zum Kieferorthopäden, hast die Spanne nie getragen. Jeden Tag dasselbe mit einer anderen
Person. Wie man es macht, ja.
Ja.
Nee, und dann hat er gemeint, ja, dass vielleicht sein kann, dass die Eltern, dass sie quasi eine Scham haben gegenüber dem Lehrer, wenn ihr Kind nicht geübt hat, weil es von früher unterbewusst, weißt, übertragen.
Ja.
Und wo ich jetzt sagen würde, okay, ja, da kann ich euch komplett von erlösen. Also es ist ja gar nichts Persönliches, sondern das Kind übt ja nicht für mich, sondern für sich. Und ich würde dir voll beipflichten, wir kennen das ja, wenn du dann das Instrument, je besser du beherrschst, so, desto mehr Freude kannst du dir bringen. Wobei, ja doch.
Sowohl als auch.
Sowohl als
je
auch,
besser gell? Man wird, umso schlechter hält man sich ja auch. Also für umso schlechter.
Ah, ja.
Habe ich jetzt mal gehört, war das vielleicht sogar Jacob Collier? Ja.
Collier hätte ich jetzt
gesagt. Jacob, Grüße gehen raus. Grüße zu 2 Grammys, glaube ich. Ja, er wird es nie hören. Wir alle
können wissen's. Wir den mal einladen.
Ja. Oh, das wäre der Hammer. Also, wenn ihr ihn nicht kennt, Jacob Collier, C-O-L-L-I-E-R. Jacob.
Doppel-L
hat er. Glaube ich. Der hat auch, ich glaube, er war es, gesagt, dass je besser man wird, umso selbstkritischer wird man auch, weil man umso mehr glaubt, nie zur Perfektion auf seinem Instrument kommen zu können, weil man sieht, was so möglich ist und weil man seinen eigenen Horizont so gestretched hat, dass alles unmöglich, dass nichts unmöglich scheint. Mhm. Und das finde ich auch so ernüchternd, weil ich das auch spüren kann. Je besser ich musikalisch wurde, umso selbstkritischer bin ich geworden. Mhm. Aber ich wollte noch auf einen Punkt eingehen. Du hast noch eine spannende Sache gesagt. Ach so, ja, der Longshot eigentlich. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Kinder und Jugendliche, die wir derzeit unterrichten, noch in diesem Leistungsdruck schwimmen, den ihre Eltern ihnen anerziehen. Wow. Ja, ich würde jetzt gerne sagen, Mann, es ist spät, aber es ist 10.27 Uhr. Also eigentlich müsste man so Sätze bilden können. Dann ist das ja auch das, was dazu führt, dass wir erwachsene Schüler vor uns sitzen haben, die aber mit ihrem eigenen Anspruch dann Leistung bringen wollen. Interessant wäre es ja mal zu sehen, wie ist es denn bei einem Erwachsenen heute, der als Kind nie diesem Druck ausgesetzt war. Das weiß ich nämlich noch gar nicht. Mhm. Weil so wie es scheint, ist es ja so, dass dieser Druck dann dazu führt, dass sich Menschen entwickeln, die hinterher als Erwachsene ihre eigenen Interessen auch mit einem gewissen Anspruch an sich selbst versuchen zu erfüllen, erreichen. So. Und das, ja, wie soll man es jetzt schon wissen? Aber das ist ja interessant, dass das eine, was wir jetzt kritisieren, aber dazu führt, dass wir dann so erwachsene Schüler haben, die dann sich selber und ihre Fähigkeiten kennen. Aber es wird ja nicht weniger dadurch, dass Leute ohne Druck lernen als Kinder wahrscheinlich.
Ja, mein Wunsch wäre halt, dass unsere Schülerinnen und Schüler auch mit 60 und 70 noch gerne ihr Instrument in die Hand nehmen und sich im Alltag eine Situation schaffen, wo sie Freude fühlen. Mhm. Ja? Und was ich halt voll oft höre, ist, dass viele in ihrer Jugend ein Instrument gelernt haben, aber das jetzt bloß nicht mehr anfassen, weil halt so stressig war und damals, also ja, das so schambehaftet ist. Und ich merke aber jetzt genau, wie schön es ist, wenn ich beschäftige mich jetzt seit Neuestem mit Klavier und darf voll die Erfahrung machen, wie schön es ist, da was zu lernen und wie schön es aber auch ist, wenn es eine Atmosphäre gibt, wo Menschen einen einladen, mitzumachen, auch wenn man eben noch nicht perfekt spielen kann. Und mein Wunsch wäre, dass egal wie gut man spielt, quasi sich später eine Freude machen kann in seinem Alltag und frage mich, ob das nicht die Aufgabe von Musikschulen generell ist, wenn man die Statistik betrachtet, dass nur 1% aller Musikschulschüler Profimusiker werden. So. Frage ich, was ist denn dann unsere Aufgabe? So, also klar, ich unterstütze jeden voll gerne, der da irgendwie ambitioniert ist, so, aber ich möchte auch jeden, der nur ein paar Akkorde spielen kann oder wie einen Raum schaffen, wo er sich total schön erleben kann und Freude spüren kann. Mhm. Ja.
Und da sind wir ja auch thematisch schon ein bisschen bei Victor Wooten, oder? Den du mir gezeigt hast. Ja. Also das ist ein YouTube-Video, das Chris mir geschickt hat und anderen und immer wieder drauf gepocht hat. Und ich muss sagen, ich habe es lange rausgezögert. Mhm. Dann habe ich es gesehen und Victor Wooten sagt in diesem Video, er ist Musiker, ist er Musikpädagoge?
Was ist noch? Ja, mittlerweile auf jeden Fall. Also ich glaube, er hat angefangen als Bassist, hat ein paar Grammys abgeräumt und dann sich zum Thema Musikpädagogik auch Gedanken gemacht.
Ja.
Und ich kann diesen TED-Talk, das ist ein TED-Talk,
Music
as a Language von Victor Wooten, kann ich jedem Musiker nur ans Herz legen.
Und jeder Musikerin.
Musikerin, natürlich. Okay. Danke. Und weil er spricht auch darüber, dass er Musik eben erlernen durfte wie eine Sprache quasi und dass niemand ihm gesagt hat, jetzt erstmal lernst du das Instrument, stellst dich in eine Ecke und erst wenn du es kannst, darfst du mitmachen, sondern er hatte das Glück, dass er eben von Anfang an mitmachen durfte bei seinen Brüdern und er vergleicht es immer mit Sprache, dass er sagt, wenn du auf die Welt kommst und so, dann stellt dich niemand in die Ecke und sagt, jetzt lern erstmal das Wort zu buchstabieren.
Vokabeln,
ja, genau, oder Grammatik und dann darfst du mitmachen, sondern du redest die ganze Zeit und du redest die ganze Zeit auch mit Profis quasi so. Ja. Also, Und das fände ich voll schön, wenn wir da sowas auf die Musik übertragen können, wenn wir bei uns in der Schule so einen Raum schaffen, wo wir mit anderen, wo wir genau einen Raum für gemeinsames Musizieren schaffen können und so eine Selbsterfahrung möglich machen. Mhm. Ja, und ganz frei, ganz selber entdecken und machen. Und das, ich merke voll, das ist, löst voll den Druck auch in mir aus. Also weißt, dass ich denke so...
Also es löst ihn auf, nicht aus.
Naja, am Anfang, also weißt, dieses wirklich mal das neu zu denken, ne? Oder anders zu denken und den Gedanken zuzulassen. oder ja, diese ach, Scheiße, die Eltern zahlen Geld dafür und jetzt übt das Kind, ne? Oh Gott, weißt du, und was mache ich falsch oder ist da irgendwas so? Und ich beschäftige mich da jetzt ja schon mit ein paar Jahren und es ist eigentlich schön zu sehen oder zu lesen auch, dass, dass man eigentlich den Kids nichts Besseres tun kann, als ihnen einen Raum zu schaffen, in dem sie sich frei entfalten können und ihren Ding nachzugehen, ohne unsere Bilder und Erwartungen, was wir denken oder was aus unseren eigenen Erfahrungen gelernt haben, was gut fürs Leben sein ist oder sein könnte, so, weil letztendlich ja jeder, kein Leben ist gleich und weil jeder lebt sein eigenes Leben und da ist den Kids die Möglichkeit geben, irgendwie Herausforderungen auch selber zu meistern oder so und ja, die schon, ja, ich überlege jetzt gerade, wie weit ich abschweifen kann.
Na, ich hab, deswegen frage ich so danach, weil das in mir auch das, ich habe das ja auch gesehen und es hat auch seither großen Einzug in meinen Unterricht gehalten und deswegen frage ich so, löst es bei dir Druck aus oder auf? Denn bei mir löst es den Druck total auf, wie du sagst, dass ich habe ja bei dir überhaupt erst angefangen, Instrumentalunterricht anzubieten und dachte dann auch, hoffentlich merkt keiner, dass ich das überhaupt nicht kann. So, oder, also, wir haben ja darüber gesprochen, dass ich es nie gemacht hatte und ich gar nicht genau, ich bin ja dafür nicht ausgebildet, ich habe ja nun nicht die Methode gelernt, zu unterrichten. Aber ich habe sie natürlich gelernt, weil ich ja unterrichtet wurde, vielleicht so. Und dass ich dann gemerkt habe, dass durch solche Dinge wie diesen TED-Talk in mir der Druck, da selbst Leistung zu bringen, darüber, dass die Eltern Geld dafür zahlen, sich aufgelöst hat. Weil, und das habe ich heute noch bis, also jetzt haben wir, heute ist Mittwoch, vorgestern haben wir beide unterrichtet und auch da habe ich nochmal mit zwei Schülern, was ich häufig hatte, einfach Musik gemacht, weil ich bei denen sehr schnell, sobald ich versuche, also ich frage immer Schüler zuerst, was willst du machen? Hast du Bock auf irgendwas? Hast du einen neuen Song entdeckt? Sollen wir das versuchen? Wenn da nichts ist, dann kann man ja immer was anbieten. Aber es gibt auch einfach Schüler, die dann häufig, entweder weil sie einen anderen Musikgeschmack haben oder generell eher nicht so Übung für Übung abarbeiten wollen, dann sagen, oh nee, eigentlich eher nicht. Und mit solchen Schülern kann man ja total gut einfach ein bisschen Musik machen. Und seit diesem TED-Talk habe ich da das Gefühl, dass ich das auch einfach machen kann, mit denen zusammen Musik machen kann, weil die ja immer mal rüberschauen. In unserer Unterrichtssituation hat jeder ein eigenes Schlagzeug und dann spielt man zusammen einen Song und hat den auf dem Kopfhörer und hört eigentlich alles ganz gut und dann spiele ich mal einen Break oder gehe rüber aufs Ride-Becken oder so und merke dann, dass die Schüler das nachmachen oder dass die auch was machen. Ich denke, ah, das kommt aber ganz gut, da gehe ich mal auch mit rüber aufs Becken oder so. Und da ist jetzt aber meine Frage an dich, ob du das auch so empfindest, wie ich, dass es bei manchen Schülern total klappt, vor allem die vielleicht schon so um die 12, 13, 14 sind oder so, die immer mehr ihre eigene Identität entwickeln oder ihre, ich weiß noch nicht so recht, wie man es sagen soll, aber so ihren eigenen Weg finden und nicht nur suchen, dass die dann auch da mitmachen und sich was abschauen und versuchen zu adaptieren und ein bisschen umzuformen und aktiv rangehen und vor allem jüngere Schüler dann einfach eher noch in ihrer eigenen musikalischen Welt sind, dass die vielleicht auch den Beat total verhauen, konstant und das gar nicht so recht merken. Wo ich mich dann frage, was ist mit diesem Ansatz, einfach mit Profis zu musizieren, muss ich das dann aushalten, sage ich mir immer, wenn es jetzt, ich habe da einen Schüler im Sinn, der einfach noch nicht so recht im Schlagzeugspiel drin ist und dass ich dann denke, nee, ich mache das jetzt einfach mal und irgendwann merkt er das schon und ich korrigiere hier und da mal ein bisschen, aber ich sage ihm nicht, es muss so sein, dass das vielleicht, ja, was hast du da für Erfahrungen gemacht, mit dem einfach jemanden mit jemandem, mit einem Profi in Anführungszeichen uns Musik machen lassen? Wie gut funktioniert das bei dir? Hältst du das aus, dann keine Handlungsanweisung zu geben? Was sind deine Erfahrungen?
Ja, ich würde sagen, meine Erfahrungen sind, je mehr ich mich von meinen eigenen Erwartungen löse, die ich versuche auch das Kind zu projizieren, desto freier und schöner kann es sich entfalten oder kann halt Freude empfinden. Ne? Mhm. Und darum geht es für mich bei der Musik. Ja? Lebensqualität, Freude. Mhm. Und nicht um Druck und Pain und no pain, no gain oder sowas. Aber das ist voll der Prozess, dass ich mich da eigentlich als von löse. Mhm. Und da mache ich jetzt eigentlich gute Erfahrungen. Ne? Aber ich frage die Kids dann auch immer so, hey, sag mal, genau, letztens habe ich mit dem Schüler irgendwie für mich voll okay, aber also jetzt machen jetzt keine riesen Sprünge oder so. Mhm. Und gibt es nicht irgendwas, was du eigentlich lieber machen würdest oder so, mit dem Mountainbike durch den Wald heizen oder so, mhm. weil ich das in Gesprächen immer rausgehört habe. So, nee, er kommt gerne und er haut auch zu Hause drauf aufs Schlagzeug und es macht ihm Spaß und er ist einfach voll gerne da. Und dann denke ich, ja, dann perfekt. Weißt du, in unserer heutigen Stressgesellschaft so, denke ich, perfekt. Mhm. Ist ja subjekt, weißt du, es wird ja subjektiv wahrgenommen, was ist der Unterricht wert oder so. Weißt du, ich würde für mein Kind würde ich 200 Euro im Monat investieren, weil ich weiß, was Musik in einem macht, ja, mit einem macht, wie schön es ist. Genau, und ich glaube generell, also das wäre jetzt auch noch eine Hypothese oder ein Vorschlag, ich glaube, das steckt für uns alle, für alle Beteiligten, habe ich so das Gefühl, da gibt es so einen Knoten und mich reizt so, triggert es voll, diesen Knoten irgendwie mal aufzulösen. Mhm. Und ein Ansatz wäre zum Beispiel zu sagen, okay, jetzt ihr liebe Eltern zum Beispiel, jetzt stellt euch mal euren Alltag vor und jetzt überlegt euch mal, ihr dürftet euch eine Stunde am Tag rausnehmen und irgendwie euch mit irgendwas beschäftigen, was ihr schon immer mal machen wolltet. Das kann alles sein.
Ja.
Muss kein Instrument sein, kann Yoga sein, kann Schachspielen sein, was auch immer, aber das Kind halt beobachten kann, dass man eine Freude am Lernen haben kann, weißt du, und dann beobachten kann, Mama zieht sich zurück und macht irgendwas, ja cool, und dann hat sie auch noch Spaß dabei, so, weil wenn du denen jetzt sagst, weißt du, wenn du es nicht vorlebst oder so, dann, dann kannst du denen erzählen, ja, üben ist gut und so, und ich habe früher auch mal ein Instrument gespielt, jetzt mache ich es nicht mehr, aber üben ist wichtig. Ja. Und dann denke ich, willst du mich veräppeln oder so? Ja. Und, und da denke ich, voll die Chance. Weißt, voll die Chance auch für Eltern, da ein bisschen für sich was Gutes zu tun, mit dem Bewusstsein, wenn ich das für mich was Gutes tue, das ist direkt für mein Kind auch. Mhm. Wirkt sich positiv für mein Kind aus.
Glaube ich auch, ja.
Das wäre was ich jetzt voll gerne immer mehr vorschlagen möchte, um mal zu sehen, was dann passiert. So. Weil man merkt ja schon, also ich würde sagen, oder wie beobachtest du das, wenn die Schülerinnen und Schüler aus einem, sagen wir mal, Haushalt kommen, wo Musik einfach präsent ist, irgendwie, wo das auch genau von den Eltern noch gelebt oder praktiziert wird, so, dass da ein direkter, einfacher Zugang zu Musik vorhanden ist.
Ja, voll. Die sind auch meist die Schüler, die einfach mit Songideen vorbeikommen, die dann auch viel Musik hören und dann schon im Sinn haben, du, ich würde einfach gerne mal Fool's Garden Lemon Tree spielen. So. Und die sind 6 Jahre alt. Und ich denke, okay, warum kannst du überhaupt so gut Englisch aussprechen? Also da kommen so ganz andere Fragen hoch. Aber das denke ich schon auch, wenn, also ich weiß jetzt nicht, ob das so eine, dafür habe ich zu wenig oder eine zu geringe Stichprobe, ob ich das so pauschal behaupten darf. Aber die Schüler, die mit Ideen kommen, sind die, die viel Berührung mit Musik hatten, glaube ich. Aber ob das jetzt durch die Eltern, das kann natürlich sein, Geschwister, bei mir war es vor allem meine Schwester, durch die das entstanden ist, oder einfach Freunde ist, das weiß ich nun noch nicht. Aber ja, das sind dann natürlich auch die, die vielleicht dann auch von Musik hören schon viel Rhythmusgefühl entwickeln konnten und so. Und die da einfach Interesse dran haben. Aber deswegen kennen sie wahrscheinlich auch viel. Aber das, also darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, was du gerade angesprochen hast, diesen Gedanken, die Eltern mit ins Boot zu holen. Und das finde ich so einfach und plausibel. Aber ich scheitere noch so ein bisschen an der Umsetzung, da ich, wenn ich mit Eltern darüber spreche, also bei uns ist ja so, die Schüler werden meist noch gebracht, je nach Alter. Und dass dann da auch der Vater oder die Mutter dabei ist und man immer noch mal so einen 3-minütigen Schnack hält. Und da hatte ich schon relativ häufig Gespräche darüber, was ist, wenn ein Schüler mal krank ist. Und dass dann auch Mütter, zwei Mütter, drei Mütter sogar gesagt haben, ich würde ja auch mal gerne. Ne? Und ich sage, ja, komm mal vorbei. Ja. Dann komm doch einfach. Hammer. Und dann ist es, dann geht auf einmal so die Comfortzone-Tür richtig fest zu. Mhm. Und das beobachte ich jetzt auch bei meinen erwachsenen Schülern. Da habe ich zwei Stück. Und mit einem, der hat sich, das rechne ich ihm hoch an, der hat sich mir sehr schnell geöffnet und hat gesagt, du Gregor, das, was wir hier machen, das ist die tiefste Ecke meiner Comfortzone, das hier vor dir zu machen. Als erwachsener Mann vor einem anderen Schlagzeug zu spielen und ich kann es noch gar nicht. Mhm. Das finde ich toll, dass er das direkt thematisiert und mir klammert hier, das ist das Thema, warum wir hier zusammen sitzen. Mhm. Das war cool. Und ich habe das Gefühl, dass die Eltern, mit denen ich eben darüber spreche, dass sie auch mal die Stunde wahrnehmen können, das auch spüren, aber noch nicht wissen, was es ist oder so. Dass sie dann denken, ich kann mich doch jetzt hier nicht vor den Schlagzeuglehrer meines Sohnes setzen und auf dieses Instrument hauen oder so.
Ja.
Aber eigentlich haben sie große Lust, glaube ich.
Ja.
Und ich habe ja gerade gestern eine Mail rumgeschickt nochmal an alle, weil ich das, ich finde den Gedanken sehr gut und ich möchte das gern mal angehen, dass ich auch an alle nochmal rumgeschickt habe, hier, wenn mal jemand krank ist, ne, dann nehmt mal die Gelegenheit wahr, kommt mal rum, dann trommeln wir ein bisschen miteinander und wir erweitern einfach mal Horizonte hier. Und das wird einfach eine schöne Erfahrung für uns beide.
Ja.
Weil ich mich ja mit allen Eltern auch gut verstehe.
Ja.
Oder mit allen, ich glaube mit allen, wer weiß, was so will. Aber vielleicht bin ich mich auch alle blöd.
Ja,
jetzt hat er auch noch einen Podcast, erzählt er irgendwas über uns. Komm, wir melden alle ab. Aber ne, das könnte einfach Spaß machen und ich glaube, es ist eher noch so eine Überwindung in den Eltern. Raus aus der Comfortzone und Routinen durchbrechen. Wir merken ja selber, wie schwer das ist mit 33. Ne? Mhm. Wenn du jetzt nochmal 10 Jahre auf die Schippe draufpackst und dann hast du da hast du ein Haus gebaut und das zweite auf Granada und dann musst du plötzlich Schlagzeug spielen oder so. Das ist, glaube ich, die große Hürde. Wie wir den routinierten, mittelalten Hasen, also ne,
hättest du gerne ein Haus auf Granada?
Nee, überhaupt nicht. Also, war ich da schon? Ich glaube, Granada ist auch eine Stadt. Ist das eine Stadt? Ist doch in. Oh, jetzt kann man sich richtig nackig machen. Warte mal, ich war. Ist mir Granada? Nein, ich sage gar nichts mehr.
Ja. Nee, ich verstehe, was du
ist
meinst.
Ist eine Stadt in Andalusien?
Möglich.
Oh, jetzt bin ich schon im Lappen hier.
Wird recherchiert.
Ja.
Willst du manchmal wissen, was? Aber genau, ich glaube, diesen Satz, nee, für mich ist der Zug abgefahren, den höre ich so oft und denke mir, mein Gott, der Zug ist nie abgefahren.
Ja.
Das ganze Leben ist dein Hirn lernfähig und dein Körper emotionsfähig.
Ja.
Und genau, irgendwo gab es mal, also habe ich letztens gelesen, wo das Gerücht mal gestreut, dass Hirnzellen irgendwie absterben und die einzigen Zellen, die nicht nachwachsen und so. Und das ist wohl kompletter Bullshit, sondern du wachst immer und du kannst immer lernen. Dein Gehirn ist bis ins hohe Alter lernfähig.
Ja, aber merkst du das nicht auch schon? Also wir sind zwei Typen, die immer sagen, also wenn jemand sagt, ich habe, ich habe die nie kennengelernt, dann sagen wir, noch nicht. Also
noch nicht,
das ist ja schon in unserem Alltag so. Aber obwohl ich das immer wieder behaupte und für mich selber auch immer sage, wahrscheinlich lerne ich Klavier in der Rente oder so, merke ich, wie ich immer wieder dann mit mir selber darüber sprechen muss, wie ich für mich entscheiden muss, Gregor, wenn du jetzt mal was Neues machen willst, dann musst du das jetzt angehen. Zum Beispiel, weißt du, Kickboxen nehme ich mir seit einem halben Jahr vor. Ich habe noch keine Probestunde gemacht, weil ich immer auch mit diesem Schweinehund kämpfen muss, der sagt, oh, ich könnte jetzt aber auch hier so ein Filmchen auf Netflix gucken. Das wäre auch eine Option.
Ja, das ist fatal.
Aber spürst du das gar nicht? Bist du so, dass du immer denkst, ich mache jetzt hier. Ich fange immer wieder was Neues an.
Ich kenne das auch, dass ich mir Sachen vornehme und dann nicht durchziehe. Ich versuche halt immer zu gucken, wo fließt die Energie. Ja? Und ich merke halt, dass mich so Sachen wie Netflix oder keine Ahnung, unsere Elterngeneration oder als Kinder, wie oft wir vom Fernseher gesessen sind. Und ich habe letztens einen Vortrag von Vera Birkenbiel, bin ich auch großer Fan.
Das stimmt.
Kann ich nur empfehlen, sich Vorlesungen von der Dame reinzuziehen. Aber die sagt auch genau, also dass da nichts passiert. Also sie spricht von Neurogenese, also der Schaffung neuer Verbindungen oder neuer Gehirnzellen im Kopf oder so, und dass das immer möglich ist und dass das dadurch passiert, wenn man sich halt mit einem neuen Thema beschäftigt oder mit neugierig bleibt oder so. Und ein kleines Spiel, das sie da macht, immer, was ich ganz nett finde, ist, dass man jetzt zum Beispiel mal alle Monate, die Namen der Monate Als ersten Schritt zwei. Genau, ich habe schon mal gehört. Aber jetzt für eine kleine Übung für euch Zuhörer. Genau, sagt mal alle Monate in der Reihenfolge einfach zweimal ganz schnell hintereinander.
Warten wir jetzt?
Oder? Können wir machen, gell?
Ja, sag mal kurz. Oder sonst könnt ihr auf Pause drücken, wie ihr es wollt.
Okay, dann zweite Challenge ist, die Monate einmal rückwärts von Juni ab, rückwärts bis Juli quasi.
Achso, die Schleife über den Dezember gedreht.
Genau, rückwärts, richtig. Mach mal.
Okay, das dürfte jetzt schon etwas länger dauern.
Genau, da kann man sein Hirn beim Arbeiten beobachten, wo Neurogenese wo das Hirn fit bleibt, also quasi, oder halt trainiert wird. Und die letzte Challenge wäre eben, die Monate in alphabetischer Reihenfolge zu sortieren. Und das dauert dann schon richtig lange.
Wir haben das beim
Mittagessen schon mal gemacht. Profi, genau.
Ich mache das jetzt nicht.
Genau, und das jetzt mal zu vergleichen mit dem Zustand vom Gehirn während dem Fernsehschauen. Mhm. Und dann zu checken, sie spricht dann davon auch genau, dass man halt sich so Nuggets oder so Gehirn, ich versuche jetzt mal irgendwie zu übersetzen oder halt so eine Art Speicher anlegt, an Gehirn.
Rechenkapazität oder Erinnerungsfähigkeit. Genau.
Und je mehr du davon hast, desto länger braucht es natürlich auch im Alter, bis das irgendwann weg ist. Wenn du jetzt aber halt die ganze Zeit eben keine Neurogenese betreibst, sondern nur Fernseher guckst oder sowas, dann ist da im Alter natürlich auch nicht viel da. Und dann ist es natürlich auch schneller weg. Und dann ist das, wo wir uns halt vielleicht als junge Generation so arg drüber aufregen. Oder wo ich mich manchmal drüber aufrege, so, mein Gott, wie stur oder wie
kann man im Alter. An wen denkst du gerade?
Keine Ahnung.
Okay, gut. Wenn es nicht eine bestimmte Person ist, dann müssen wir nicht explizit drüber sprechen.
Fand ich schön, nochmal ein anderer Querverweis, zum Beispiel eine Freundin macht einen Podcast, wo sie sich mit ihrer Oma unterhält, mit ihrer uralten Oma. Und die aber noch voll frisch im Kopf ist, und also über 90 schon, und die auch sagt, ja, diesen Spruch sagt, ja, jung bleibt, wer nicht aufhört, sich für Neues zu interessieren. So. Und auch genau in Japan leben ja statistisch die meisten alten Menschen über 100, die auch noch fit im Kopf sind, und die wurden dann auch mal befragt und halt in die Röhre geschoben und gemessen, so die Leistung. Und die sagen auch, dass es eine, die hat sich mit 60 mit der dritten hat eine neue Fremdsprache gelernt, mit 90 nochmal eine, damit es halt nicht langweilig wird. Und eine andere, die sich ihr Leben lang mit Musik beschäftigt hat und mehrere Instrumente gelernt hat. So. Und und das ist für mich irgendwie ein schöner, lohnenswerter Gedanke zu wissen, okay, ich kann und ich darf auch immer lernen und mich mit Neuem beschäftigen.
Ich habe mal irgendwann gehört, dass in Japan die meisten Leute mehr Leute oberhalb der 100 leben als in anderen Ländern, weil die Erfassung da einfach nicht recht funktioniert. Und dass da viele von denen, die über 100 sein sollen... Ich kriege
mal von dir meine Argumentation.
Nein, ist mir nur gerade eingefallen, dass da viele einfach gar nicht als gestorben erfasst wurden. Anscheinend. Und die sind jetzt einfach 140. Und irgendwo sollen die noch sein. Wer weiß. Aber wer weiß, ja.
Wie sind wir draufgekommen? Ja, genau. Für mich ist der Zug abgefahren. Diesen Spruch höre ich so oft und finde... Damit hat man sich nicht keinen Gefallen.
Aber da sind wir auch, glaube ich, relativ besonders. Also ich habe ja auch jetzt dieses Jahr angefangen, Gitarrenunterricht zu nehmen oder letztes Jahr Gesangsunterricht und so, weil sich die Möglichkeit eröffnet hat. Und dann ist ja allein die Gründung deiner Schule schon ein großer Raum, der geöffnet wurde, weil ich ja nur dadurch, dass ich plötzlich bei dir angefangen habe, eben auch diesen Gitarrenunterricht und den Gesangsunterricht genommen habe. Mhm. Aber nochmal zu dem vielleicht Viktor Wuten-Ansatz, um dahin zurückzukehren, oder?
Ja, so, jetzt kam mir gerade noch ein Gedanke, dass es auch, weil es unsere Aufgabe sein könnte, oder halt auch von generell allen, die Musik machen, eben so eine Offenheit zu schaffen, so, hey, mach, du darfst auch, weil ich das Gefühl habe, viele Anfänger oder Anfängerinnen trauen sich eben nicht, weil sie denken, oh Gott, ich blamier mich da jetzt so. Und dass wir da als Fortgeschrittene eine Offenheit, einen offenen Raum schaffen können, wo wir sagen können, hey, voll cool, mach mal. Und wenn du nur den einen Ton drückst so und guck mal, ich spiele irgendwas dazu, mal schauen, was passiert. Und, und dann einfach so eine Offenheit schaffen und weg von diesem Leistungsding, von diesem, das muss perfekt sein. Mhm. Das muss...
Ja, aber ich spüre das schon auch. Also wenn du sagst, mit uns Profis, dann denke ich gleichzeitig und uns Anfängern, weil ich spiele jetzt seit 14 Jahren Gitarre.
Ja.
Und jetzt haben wir letzte Woche gejammt und ich war an der Gitarre und ich war miserabel. Einfach, also ich habe nicht verkackt, weil ich mich in sicheren Gefilden bewegt habe und einfach C gespielt habe als Akkord. Get up, stand up. Gibt es halt keinen anderen Akkord.
Ja.
Aber da merke ich auch noch, wie wahnsinnig unangenehm mir das ist, zu improvisieren auf der Gitarre, weil ich es nicht kann. Weil das zur Folge hat, dass ich größtenteils falsche Töne spielen werde, weil ich kein System auf der Gitarre habe, weil ich es ja nicht gelernt habe, was auch völlig in Ordnung ist, aber dass es auch bei mir noch eine sehr große Hemmung ist, die ich da überkommen muss.
Ja. Und woher kommt die? Was ist da?
Das ist ja gleichzeitig nicht nur gut oder nicht nur eine Öffnung eines Raumes ist, mit Profis zu spielen, sondern ja auch man vergleicht vielleicht einfach, oder? Also wenn Leute es gut können, dann hat man ja auch eine Fallhöhe, wenn man es noch nicht kann, zu scheitern, weil alle anderen safe nicht scheitern werden.
Ja, aber warum? Also warum ist es dramatisch? Also,
ja, das ist ein Gefühl von Peinlichkeit.
Du hast Angst vor der Abwertung der anderen, oder wie?
Bestimmt auch, aber auch vor meiner eigenen. Das ist mein eigener Anspruch, weil ich schreibe ja Songs auf Gitarre, ich veröffentliche ja Tracks, und die halte ich auch auch nicht für so gut, wie andere sie halten, was aber okay ist. Aber dass ich dann nicht dazu in der Lage bin, zu improvisieren, das ist dann ein Gefühl von, ich beherrsche mein Instrument gar nicht.
Und aber was löst es in dir aus? So ein Ding so, ja, okay, werde ich nie können oder noch nicht? Weckt es eine Lust in dir, was zu machen oder eher eine, Scheiße?
Sowohl als auch. Also ich habe ja deswegen angefangen, Gitarrenunterricht zu nehmen. Jetzt ist mein Lehrer nach Berlin gezogen, schwupps ist wieder vorbei. aber also zum einen habe ich dadurch ja die Motivation gefunden, das muss doch jetzt mal, also wenn das so viele Leute schaffen, dann schaffe ich das natürlich auch. Bin ja gar nicht so doof. Und auf der anderen Seite aber auch das konnte ich noch nie. Das kann ich nicht. Also die beiden Gefühle konkurrieren in mir. Die gibt es beide parallel.
Ja, weil schön wäre ja, wenn das in solchen Situationen kein Frust oder eine Hemmung entsteht, sondern eine Lust quasi so, ah geil. Und weil du weißt, dass die um dich rum erstmal gut mit dir meinen und dich sogar unterstützen werden. Weißt, für mich ist es so schön, wenn ich jetzt zum Beispiel in der WG von meiner Freundin steht ein Flügel und der Mitbewohner kann wunderschön Klavier spielen und ich probiere dann einfach mal aus und gucke, was klingt für mich schön. Und wenn er das hört und dabei sagt, ah jetzt guck mal, jetzt probier mal das noch aus und so. Und dann so, oh. So, ja.
Ja, da hatte ich es interessanterweise auch schon. Es kommt wohl wirklich auf den Raum und das Umfeld an. Ich habe auch in eben dieser besagten WG auch schon mal mit gejammt. Oder wir ja auch zusammen schon mal dreistimmige Gesänge versucht und so. Das war viel freier, weil ich da ein viel besseres Gefühl hatte. Aber da kam es auf die Leute an, mit denen ich es gemacht habe. Und jetzt bei dem Jam waren nicht nur Leute dabei, die mir das Gefühl gegeben haben, ist alles cool, mach hier mal. Sondern es gab auch zum Beispiel einen, der an sich selber da im Moment einen viel zu hohen Anspruch hat, der auch immer wieder zeigen muss, was er kann, was ich als sehr unangenehm empfinde, um ehrlich zu sein. Vielleicht weißt du, von wem ich spreche. Der suggeriert mir zum Beispiel auch, ja, Fehler sind hier eigentlich nicht okay. Was auch bescheuert ist, dass ich das dann auch in mich reinlasse, aber ich spüre das, dass ich dann da nicht so frei bin.
Ja, voll schade. Für mich hat da viel größeres Potenzial als Ding. Ja, stimmt, es hat letztens auch mal jemand zu mir gesagt, bin ich auch auf einen Gig gefahren und dann hatten wir einen anderen Musiker dabei, der eingesprungen ist und so. Und der meinte, dann haben wir ein Klassikkonzert angeguckt und weil mein Vater da gespielt hat, im Livestream und dann meinte der andere neben mir, meinte so, ach schade, dass sich da eigentlich nie jemand verspielt. Und dann dachte ich, ja, ein schöner Gedanke, gell? Also weil ja, ich glaube, wir würden uns einen Gefallen tun, einfach da ein bisschen frei oder entspannter zu werden. So. Nicht alles so eng sehen, sondern ausprobieren. Ja, weiß nicht. Ja. Aber
verspielt sich ja aber schon ab und zu einer. Nur eben nicht mehr so gravierend wie Anfänger.
Ja.
Ich habe schon das Gefühl, wenn ich so klassische oder wenn ich, ich will jetzt nicht so tun, als wäre ich wöchentlich im Ballett, ne? Aber ich mag das schon gerne, wenn etwas mit Orchestergraben ausgestattet inszeniert ist und da merkt man schon, dass mal ein falscher Ton kommt, aber der ist, also nicht häufig, je nachdem auch in welcher Kategorie man dann ein Ticket gekauft hat, ne? Aber dass solche Fehler eher kleine Schnitzer sind, die Leute, die es besser können, auch viel besser wieder integrieren können in die Melodielinie, sodass sie gar nicht mehr auffallen, sondern nur als so eine Art Bluesiness oder so dann rüberkommen.
Ja, ja. Ja, Spannend. Mhm. Voll. Ich wünsche mir auf jeden Fall mehr Freiheit in der Musik. Mhm. Und Joy.
Ja. Ja, ihr könnt uns ja mal vielleicht auch eure Erfahrungen berichten. Das wäre für uns super spannend. Also ist jetzt
voll die Musikerinnen und Musikerfolge, gell?
Ja, ja. Also uns ist ja auch klar, dass jetzt noch nicht 400 Leute zuhören und davon dann 10% stimmt. schreiben. Aber wenn jemand von euch Instrumentalunterricht hat und da auch die ganze Zeit schon denkt, ja, bei mir war es ungefähr genau so, ich möchte das erzählen, dann erzähl uns das mal. Ich glaube, der schnellste Draht ist im Moment Instagram. Ja. Weil wir auch da wirklich, das ist ein Thema, über das wir häufig sprechen und gerade
Chris wo wir forschen noch, also wo wir wirklich forschen und angewiesen sind auf Erfahrungsberichte, auch von Eltern, auch von Schülern und Schülern, von anderen Musikerinnen und Musikern oder Lehrerinnen und Lehrern, wie sie das empfinden und wie wahrnehmen. Ja. Würde mich voll interessieren.
Ja. Oder auch, wenn ihr mal ein Instrument gelernt habt und abgebrochen habt. Warum war das so?
Ja, weil wir haben ja alle den gemeinsamen Wunsch irgendwie, also wenn es jetzt Eltern und Lehrerinnen betrifft, dann den Kindern was Gutes zu tun. Und wie können wir da gemeinsam kooperieren? Weil das Kind, der bei uns eine halbe Stunde pro Woche zum Beispiel ist, aber sein komplettes anderes Lebensumfeld sich woanders abspielt und so. Und ich glaube, da können wir, ich glaube, da gibt es ganz viel Entspannungspotenzial für alle. Mhm. Und das würde ich gerne entdecken.
Ja, und ich glaube, dass dein Ansatz ist ja da, was mir jetzt, ich weiß gar nicht, ob wir es schon so benannt haben, ist, dass vielleicht an Beispielen, dass ich auch Schüler habe, bei denen ich merke oder bei denen ich auch das Feedback von den Eltern bekomme, Mann, Gregor, oder sie schreiben es manchmal ja auch eher dir, gut, dass Gregor jetzt da ist, und dass sie dann sagen, wie krass sich mein Sohn jetzt entwickelt seitdem. Mhm. Und dass das ja aber nur eine halbe Stunde in der Woche ist. Und dass du dann immer sagst, wie kann man denn diese Sache oder diesen Ansatz, dass wir da eine Freiheit generieren wollen und mehr eigentlich fast nicht in andere Lebensbereiche mit rüberbringen.
Ja.
Und dann wäre ja auch vielleicht die Frage an unsere gigantische Zuhörerschaft, die wächst und wächst. Aus welchen anderen Bereichen kennt ihr es vielleicht noch? Weil vielleicht ist es ja gar nicht ein Thema, was mit Instrumentalunterricht zusammenhängt, sondern ihr kennt das vielleicht aus dem vielleicht Reiten oder was weiß ich. Vielleicht auch gar keine Lernsituation, sondern für euch selber. Mhm. Wie schafft man sich selber Freiräume, wenn wir jetzt wieder an erwachsene Schüler denken oder Jugendliche? Wie kann man sich denn, oder mich oder Chris, wir als Lernende jetzt, wie können wir uns denn selber die Freiheit mal generieren, ohne dass wir dazu einen Lehrer oder eine Lehrerin brauchen? Also da bin ich sehr gespannt, was das bei euch so erweckt und was eure Gedanken dazu sind.
Cool.
Ja?
Soweit für heute?
Ja, sagen wir mal. Wir haben jetzt, wir sind ja auch, wie Chris sagt, Forscher.
Ja, genau.
Und haben auch selber mal über das erste Feedback, da hatten wir auch das Gefühl, so die Folgen sind ein bisschen so ein Häppchen zu kurz, deswegen machen wir jetzt mal immer so ungefähr 3/4 Stunde. Könnt ihr auch mal sagen, was ihr davon haltet. Wenn ihr sagt, es ist viel zu lang, dann sagt Bescheid. Dann gehen wir wieder runter. Aber dann würde ich sagen,
es war mal wieder wunderschön, sich mit dir zu unterhalten.
Gleichfalls, Chris. Wie immer. Ich glaube, irgendwann nehmen wir auch wirklich eine Folge in der Bahn auf. Ne?
Und ich hätte eigentlich Bock, auch mal Gäste einzuladen oder so.
Ja, finde ich auch cool.
Leute, mit denen genau drüber zu sprechen, das zu erweitern.
Ja. Ja, die Mail an Jacob Collier geht schon mal raus heute.
Genau.
Und dann schauen wir, ob wir auch noch andere Leute
finden. Ja, wer Lust hat.
Ja.
Machen wir,
ja. Ja, Wolfgang, wenn du Bock hast, du hörst das gerade.
Wolfgang.
Keine Ahnung. Also, wenn du Lust hast, komm einfach vorbei.
Ja.
Und dann schnacken wir zusammen. Gut, also dann. Bis bald, liebe Freunde.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Danke fürs Zuhören.
Kaffee Margot.